Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen nochmal hier auch von meiner Seite. Ich möchte zu Beginn beten. Danke, Herr, für dein Wort, dein Reden zu uns durch die Bibel. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen begegnest, ganz persönlich. Hilf uns, Heiliger Geist, die Worte des Vaters zu verstehen. Sprich sie in unser Herz hinein und zeige uns, was sie für uns heute bedeuten können. Wir danken dir. Amen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte einer Frau, der Jesus begegnet ist. Doch zunächst stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Da ist ein Mensch, der wird krank. Naja, nicht toll, aber derjenige macht sich auch gar keinen Kopf, wird schon wieder werden. Er versucht es mit seinen Hausmitteln. Doch irgendwie, das reicht nicht. So geht er zum Arzt und bekommt ein Medikament. Die Tage gehen dahin, doch leider geht es ihm immer noch nicht besser. So geht er nochmal zum Arzt. Dieser hört ihm zu und verordnet eine andere Therapie. Der Mann setzt die Anweisung um und hat die Erwartung, dass es nun besser wird. Doch leider, er ist immer noch krank. So langsam macht ihm das zunehmend zu schaffen. Neben seinen körperlichen Problemen geht es ihm auch emotional nicht mehr besonders gut. Er kommt ins Fragen. Was ist hier los? Was soll ich machen? Er will wieder arbeiten gehen. Er möchte in die Gemeinde, seine Freunde, seine Familie sehen. Doch all das geht nicht. Da hört er von einem anderen Arzt, der einen guten Ruf hat. Und so motiviert er sich und sucht ihn auf. Dieser Arzt verordnet ihm wieder etwas anderes. Hoffnungsvoll wendet er es an. Doch leider hilft auch das nicht. Und so setzt sich diese Geschichte fort. Über Wochen, über Monate, über Jahre. Der Mensch ist inzwischen körperlich ziemlich am Ende, hat keine Kraft mehr, bekommt sein Leben kaum noch geregelt. Er hat keine Power mehr, auf Menschen zuzugehen, hat sich zurückgezogen in seine vier Wände, ist einsam, allein, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Soll es das jetzt gewesen sein? So ähnlich geht es der Frau in unserer Geschichte, der wir gleich begegnen werden. Ziemlich trostlos. Und wenn sie nicht Jesus begegnet wäre, dann hätten wir heute eine sehr entmutigende Predigt, die uns nur runterziehen kann. Doch Gott sei Dank nimmt diese Geschichte einen anderen Verlauf. Und ich bin gespannt, was wir darin entdecken für uns. Vorab einige Infos. Lukas, der das Evangelium aufgeschrieben hat, war Heide. Er war zum Glauben gekommen und ihm war es wichtig, einen historischen Beleg dafür zu liefern, was Jesus ausmachte, sein Wesen, sein Wirken und seine Worte. Er wollte Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen und dass Menschen in ihrem Glauben gefestigt werden. Und so nimmt er uns mit hinein in diesen Wunderbericht, den auch Matthäus und Markus schon schildern. Der Ausgangspunkt ist folgender. Jesus befindet sich in Galiläa, also im Norden Israels, am See Genezareth. Zuvor war er in Gerasa gewesen. Dort hatte ein Mann Dämonen, war besessen von diesen Dämonen und Jesus hatte sie ausgetrieben. Und so konnte dieser Mann jetzt wieder ein ganz normales Leben führen. Und jetzt kommt Jesus zurück von dort ans andere Ufer und dort wartet schon eine ganze Menge Menschen. Sie haben schon Heilung miterlebt, Predigten von Jesus gehört. Tote wurden auferweckt und Menschen haben ihr Leben in Ordnung gebracht, dank der Hilfe von Jesus. Das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus kommt in der Kraft seines himmlischen Vaters. Und so erwartet die Menschenmenge viel von ihm und drängt sich um ihn. Eingebettet ist unsere Geschichte in ein anderes dramatisches Ereignis. Die einzige Tochter, 12 Jahre alt, des Synagogenvorstehers, liegt im Sterben. Und so kommt Jairus zu Jesus, wirft sich nieder und bittet ihn, komm mit zu meiner Tochter. Und Jesus willigt ein und macht sich mit Jairus auf den Weg. Die Menge folgt ihnen. Und hier startet unsere Geschichte. Ich lese den Text aus Lukas 8, Vers 43 bis 48 nach der neuen Genfer Übersetzung. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen, und Petrus meinte, »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.« Doch Jesus beharrte darauf, »Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.«
Wow, was für ein Erlebnis, was für ein Wunder.
Eine Frau, zuvor am Ende ihrer Kräfte, isoliert, völlig verzweifelt und nun geheilt, wiederhergestellt. Und auch wenn Lukas uns nichts davon berichtet, was hat sich innerlich in ihr abgespielt? Was hat sie vielleicht für Gefühle gehabt? Ich habe mir so vorgestellt, die müsste doch eigentlich einen kleinen Freudentanz aufgeführt haben. Ein kleines bisschen ging es mir so in diesem Sommer. Ich war in der Schule heftig gestürzt und der Arzt sagte, ja, die Sehne an der Schulter ist eingerissen. Das sollte man mal zügig operieren, und schickte mich zu einem Schulterspezialisten. In mir ging das Gedankenkarussell an. Noch eine OP in diesem Jahr? Eine hatte ich schon im Frühjahr. Das war doch nun wirklich genug. Kann ich in Urlaub fahren? Brauche ich danach eine Hilfe im Haushalt? Das wird wohl besser von allein heilen, äußerte der Schulterspezialist. Danach habe ich ihm kaum noch zugehört. Und als ich dann in meinem Auto saß, habe ich ein lautes Halleluja geschrien vor Erleichterung und Dankbarkeit. Und ich denke, diese Frau wird auch irgendwie reagiert haben. Doch schauen wir uns die Geschichte von Lukas nochmal genauer an. Da ist die Menge, die Jesus umdrängt. Sie sind Zuschauer, sie sind Beobachter, interessiert, neugierig, offen für Jesus, sein Reden und sein Handeln. Was erwarte ich heute Morgen? Erwarte ich, dass Gott zu mir persönlich redet? Also, wir haben eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen leidet. Ein Zeitraum, den wir uns kaum vorstellen können. Ich habe gedacht, das ist so ungefähr die Zeit, in der wir in der Schule waren. Und alles, was diese Frau besaß, hatte sie für Ärzte ausgegeben. Ohne Erfolg. Niemand konnte sie heilen. Was für ein Drama. Diese Untersuchungen waren sicherlich nicht angenehm und ein Gesundheitssystem wie bei uns gab es damals nicht. Doch was bedeutet eigentlich dieser Blutfluss im damaligen jüdischen Kontext? Im 3. Buch Mose, im 15. Kapitel, ist das genau geregelt. Man unterscheidet zwischen medizinisch-hygienischen, kultischen und sittlichen Kategorien. Dort heißt es, eine Frau mit Blutfluss, die ist unrein. Und wer unrein ist, darf sich Gott nicht nähern, denn Gott ist rein. Doch das, was dazugehörte, alles, worauf sie sich setzte, wo sie drauf lag, all das galt auch als unrein. Und wenn nun jemand diese Dinge berührte oder gar diese Frau, so galt er selbst auch als unrein. Und dann gab es Regeln, man musste sich waschen, man musste die Klamotten waschen und bis zum Abend des Tages galt man als unrein. Wenn die Frau endlich ihren Blutfluss nicht mehr hatte, musste sie sich vor Gott entsühnen und dafür opferte der Priester 2 Tauben. Für die Männer übrigens gab es ähnliche Regelungen bei Unregelmäßigkeiten im Intimbereich. Doch lasst uns einen Blick drauf werfen, was dieser Blutfluss mit einem Menschen körperlich macht. Wir alle wissen, Blut ist lebensnotwendig. Man spricht vom Sitz des Lebens. Und so wie wir es in der Schule gelernt haben, Sauerstoff wird im Körper transportiert durch das Blut in jede einzelne Zelle. Kohlendioxid wird abtransportiert und auch die Immunabwehr findet über die Blutkörperchen unter anderem statt. Wenn nun jemand ständig Blut verliert, so kommt der Mensch in eine Mangelsituation. Man fühlt sich schwach, kommt die Treppen vielleicht kaum noch hoch, ermüdet schnell, bekommt leichte Infekte. Die Lebenskraft schwindet. Und Bluttransfusionen gab es damals noch nicht. Ein anderer Aspekt. Zur Zeit Jesu wurde eine Frau hoch angesehen, wenn sie viele Kinder bekam. Ihr Ansehen litt darunter. Bei dieser Frau nun, sie konnte keine Kinder bekommen. Ihre Identität als Frau war in Frage gestellt. Und noch ein weiterer Punkt. Als Jesus auf der Erde lebte, war Krankheit oft auch mit dem Gedanken verbunden, da muss jemand gesündigt haben. Das weist Jesus aber in der Geschichte des Blindgeborenen zurück. Zusammenfassend können wir also sagen, der Frau geht es körperlich immer schlechter, gesellschaftlich und aus dem Leben der Gemeinde ist sie ausgeschlossen aufgrund der Reinheitsgebote. Der Kontakt zu ihr ist verboten. Was Ausschluss aus der Gemeinschaft bedeutet, das haben wir ansatzweise erlebt jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie. Besuchsverbote im Krankenhaus und Alten- und Pflegeheim, Lockdown, Quarantäne, Abstandsregeln. Das macht schon eine Menge mit uns. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft, nach körperlicher Nähe, einer Umarmung, nach Annahme und Wertschätzung. Und auch unsere Gemeindespaltung, sie hat uns verunsichert. Die Spaltung, die durch Familien, Hauskreise, Teenser und Kinder-CT, Gemeindefreizeiten, Freundschaften geht. Wie wichtig sind uns diese Beziehungen und wir vermissen unsere Geschwister. Und wie viel mehr sehnt sich diese Frau nach Annahme, nach Akzeptanz, nach Dazugehören und teilnehmen können. In unserer Geschichte drängt sich diese Frau nun von hinten an Jesus heran und berührt den Saum seines Gewandes. Vermutlich sind das die Schaufäden seines Kleides. Diese sollten die Menschen daran erinnern, sich an Gottes Gebote zu halten. Und als sie das tut, im selben Augenblick hören die Blutungen auf. Mich begeistert der Mut dieser Frau, ihre Initiative, ihr Einsatz, trotz der damit verbundenen Risiken. Sie könnte aufgedeckt werden. Sie musste mit Ablehnung rechnen. Möglicherweise hätte die Menge sie angepöbelt oder wäre aggressiv geworden. Doch sie lässt sich nicht ausbremsen von solchen Überlegungen. Sie hat eine Hoffnung. Sie hat ganz konkrete Erwartungen an Jesus und sie handelt. Sie ist entschlossen. Sie möchte die heilende Kraft Gottes durch Jesus erleben. Sie geht davon aus, dass diese Berührung reichen wird. Sie will ja gar nicht Jesus ansprechen und aufhalten. Und dieser Wunsch ist nichts Ungewöhnliches. Vielleicht klingt es erstmal ungewöhnlich für uns. Aber ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Im 14. Kapitel bei Matthäus bitten Menschen, nur den Saum seines Gewandes berühren zu dürfen und werden gesund. Auch der Evangelist Markus berichtet darüber. Und Lukas hat nur 2 Kapitel vorher beschrieben, dass alles Volk versuchte, Jesus anzurühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Wie krass ist das denn? Und auch die Frau darf es erleben und ist sofort geheilt. Eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein, ist sie aber nicht. Jesus wirft die Frage auf, wer hat mich berührt? Alle versichern, dass sie das nicht gewesen sind und Petrus so, also Jesus, hallo, hier sind ganz viele Menschen um dich rum. Doch Jesus beharrt darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Warum? Fragt Jesus nach. Ihn interessiert der Mensch dahinter, der dies ausgelöst hat. Er spürt, dass Gottes Auftrag an ihn mit dieser Kraftwirkung noch nicht zu Ende ist. Ihm ist es wichtig, umfassend für den Menschen zu sorgen. Auch die Seele der Frau, ihr Herz, ihre Gedanken, ihre Gefühle, die Beziehungen sind für ihn entscheidend. Und als Jesus so offensichtlich nachfragt, wird der Frau klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Noch hätte sie vielleicht die Chance, in der Menge abzutauchen. Doch zitternd tritt sie vor und wirft sich vor Jesus nieder. Dann erzählt sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hat und wie sie im selben Augenblick geheilt worden ist. Durch dieses Bekenntnis ehrt sie Jesus. Und die Wahrheit ihrer Heilung gräbt sich tiefer in ihr eigenes Herz ein. Wiederum begeistert mich der Mut dieser Frau. Sie erzählt ihre Geschichte vor allen Anwesenden. Was für ein Zeugnis! Und Jesus? Meine Tochter, spricht er zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Schauen wir uns diese kurzen Aussagen von Jesus genauer an, denn sie bergen ganz viel. Zunächst nennt er diese Frau meine Tochter.
Diese Worte sind Balsam für ihr Herz. Liebevoll wird sie damit wieder in die Familie der jüdischen Gemeinschaft aufgenommen. Die Zeit der Ausgrenzung und Scham ist endgültig vorbei. Sie darf ungezwungen Menschen begegnen, kann Bekanntschaften, Freundschaften neu pflegen, darf mit den anderen Frauen am Brunnen sein, auf dem Markt, nimmt wieder ganz normal am Leben teil. Und Jesus spricht weiter: Dein Glaube hat dich gerettet. Im Alten Testament wird Glaube verstanden als eine zuversichtliche, feste, furchtlose Haltung gegenüber der Zukunft. Ein Glaube, der sich gründet auf die sichtbaren Taten Gottes oder seine festen Zusagen. Im Neuen Testament ist Glaube der zentrale Begriff und kennzeichnet das Verhältnis zu Gott, das Jesus Christus uns ermöglicht hat. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist wiederhergestellt. Genau das hat die Frau gerade erlebt. Und Jesus spricht ihr zu: Geh hin im Frieden. Gottes tiefer Friede erfülle dich. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ruhe darf in dein Herz einkehren. Was hat diese Geschichte nun mit unserem Leben zu tun? Ich habe 3 kurze Punkte. Es ist eine Mutmachgeschichte, eine Hoffnungsgeschichte. Und sie wirft einige Fragen auf. Wo kann ich mich aus meiner Resignation lösen? Wo lädt mich der Heilige Geist ein, wieder neu oder erstmalig auf Jesus hin Schritte zu tun, mich nicht länger allein mit den Herausforderungen herumzuschlagen? 2. Es ist eine Aktionsgeschichte. Einmal wird es so sein, wie Johannes es am Ende der Offenbarung beschreibt im 21. Kapitel. Gott wird bei uns Menschen wohnen, wenn diese alte Welt vergangen ist. Es wird eine neue Schöpfung geben. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, kein Geschrei. Das Reich Gottes hat mit Jesus schon begonnen, aber noch ist es nicht voll ausgeprägt. Und deshalb erleben wir Gottes Gnade und das Geschenk des Heilungswunders und daneben aber auch Krankheit, Schmerz und Tod. Und mit uns sehnt sich die ganze Schöpfung nach der Erlösung. Doch noch sind wir gefragt. Deshalb nenne ich es eine Aktionsgeschichte. Wir dürfen, wir sollen sogar für Kranke beten. Dazu fordert Jesus die Jünger auf im nächsten Kapitel und er rüstet sie mit Vollmacht aus. Und in Jakobus 5, eine von vielen Stellen, erfolgt diese Aufforderung an uns. Und es liegt eine Verheißung darauf, wenn wir für Kranke beten. Wir haben keine Garantie auf ein Heilungswunder. Doch der allmächtige Gott schenkt auch heute noch Zeichen und Wunder. Wir können nichts aus uns selber heraus tun. Jesus tat das, was er den Vater tun sah, und so können auch wir Gott folgen und uns von ihm gebrauchen lassen. Ich möchte uns in Erinnerung rufen. Wir haben im CT seit vielen Jahren einen Gebetsverteiler für Kranke und sogar ein Team von Leuten, die konkret gerne für Kranke beten. In den Worship-Zeiten beten wir für Kranke, in Hauskreisen, auf CT-Freizeiten. Und wir dürfen Gottes Wunder erleben, der Heilung und Wiederherstellung schenkt. Ich muss da spontan an Elke Werner und Birgit Götz denken. Doch wir erleben auch, dass Gott viel früher, als wir denken, Menschen zu sich nach Hause holt. Zuletzt war das jetzt Janis Arnold. Und so finden wir auch hier diesen Spannungsbogen von Anbruch des Reiches Gottes, aber wir sind noch nicht in der Vollendung. Und 3, es ist eine Beziehungsgeschichte. Jesus geht den Einzelnen nach, sieht ihn in seiner Not, nimmt wahr, was sein Gegenüber braucht, auch dich und mich. Und Gottes Zuspruch galt nicht nur damals der Frau, sondern er gilt uns. Gott fordert uns auf: Wende dich in deiner Not an mich. Ich gebrauche Ärzte, doch die letzte Instanz hinter allem bin ich, dein Gott. Und Gott ist in unserer unmittelbaren Nähe. Er möchte uns Halt und Frieden geben, uns trösten, uns Kraft geben. Mir selbst ist Jeremia 29, Vers 11 ganz wichtig geworden. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ich frage mich, wen stellt Gott uns in den Weg, dem wir helfen können? Wen darf ich ermutigen durch das Zeugnis meiner Heilung?
Für wen darf ich beten? Und wenn wir nochmal weiter gucken auf den Beziehungsaspekt, wo ist jemand allein? Was kann ich konkret tun? Mit wem kann ich zum Beispiel gemeinsam Mittagessen nach dem Gottesdienst? Wen kann ich in die Gemeinschaft des CTs einladen? In den Hauskreis, in den Chor? Und ich denke, diese Umbruchphase in unserer Gemeinde birgt die Möglichkeit, einander neu wahrzunehmen. Und so komme ich zum Schluss. Die Frau ist aktiv geworden. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat sich erwartungsvoll und vertrauensvoll an Jesus gewandt. Und so möchte ich uns ermutigen zu hoffen, wie unser heutiger Predigttext ja überschrieben ist. Möglicherweise wird die nächste Woche dich herausfordern. Du bist nicht allein. Christus, der auferstandene Herr, sieht dich und will dir darin begegnen und dir helfen. Und ich ermutige uns vertrauensvoll, uns mit all unseren Nöten an Gott, unseren Vater, zu wenden. Und aus diesem Gespräch, dem Gebet mit ihm, Gutes zu erwarten, denn wir sind Gott wichtig und er liebt uns. Ich ermutige uns, neue Hoffnung zu schöpfen für unser Leben, unsere Umstände, unsere Bedürfnisse. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und er will uns leiten und uns trösten. Er hat gute Pläne für unser Leben. Und ich ermutige uns, uns in die Arme Jesu zu werfen, denn er hält und trägt uns. Und ich ermutige uns jetzt während der Worship-Zeit, dass ihr im Saal seid oder auch vielleicht, wenn ihr zu Hause mit mehreren seid, einfach die Chance zu nutzen, für euch beten zu lassen, euch segnen zu lassen. Amen.